Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Was ist schön? Und gibt es einen Zusammenhang zwischen Schönheit und Moral, also zwischen Innen und Außen? Das fragt sich die Kunst, seit es sie gibt, denn sie ringt ja darum, dem Äußeren das Innere einzuschreiben. In Brüssel ist das jetzt am Beispiel der Renaissance-Malerei in einer hochkarätigen Ausstellung zu sehen, gleich eines unserer Themen. Außerdem eine Hamlet-Inszenierung von Schauspielerin Julia Riedler in Freiburg, der Krieg als Thema des Theaters in Tel Aviv und junge Choreografinnen und Choreografen beim Berliner Staatsballett. In Berlin beginnen wir auch. Heute Abend enden dort die 76. internationalen Filmfestspiele mit der Verleihung der Bären. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat die aktuelle Ausgabe der Berlinale heute Nachmittag bereits als Festival des Aufbruchs gelobt. Fast 280 Filme wurden in den letzten 10 Tagen gezeigt, 22 davon im Wettbewerb, und die hat unser Filmkritiker Patrick Wilinski gesehen. Patrick, Jurypräsident ist in diesem Jahr der Regisseur Wim Wenders, eine Legende kann man schon sagen, eine lebende. Seine Filme sind heute schon Klassiker. Der markiert also, könnte man sagen, einen klaren Qualitätsanspruch. In der Kritik aber steht Wim Wenders auch schon wegen seiner Aussage, die Berlinale müsse sich aus der Politik raushalten. Mit Blick auf die Preisverleihung heute Abend, welche Stimmung herrscht denn gerade da am Potsdamer Platz? Sind das beherrschende Thema die Bären oder die politischen Statements, die es heute Abend vielleicht geben wird?
Ja, also man merkt schon, dass der Potsdamer Platz mittlerweile etwas anders atmet. Es ist auch deutlich leerer geworden. Viele Branchen, Leute sind ja schon abgereist. Und trotzdem liegt da auch eine gewisse Spannung in der Luft, würde ich sagen. Denn vielleicht auch eine gewisse Ungewissheit. Es ist ja das erste Mal, dass sich diese Jury rund um Wim Wenders heute öffentlich äußern wird. Und man fragt sich natürlich, wird er auf die Debatte der letzten Tage reagieren? Auf sein Zitat zur politischen Dimension des Filmemachens. Sein Ruf ist ja auch durchaus ins Wanken geraten. Es gab da Kolleginnen und Kollegen, die sich von ihm distanziert haben. Also das könnte eine Rolle heute Abend spielen, aber dann hoffentlich nicht so sehr, dass die eigentlichen Preisträger am Ende untergehen, denn schließlich ist es ja ihr Abend, ihre Arbeiten und ihre Geschichten, die sollten ja heute Abend auf der Bühne glänzen und gefeiert werden.
Der Wettbewerb ist bis zum Schluss spannend, hoffe ich. Gestern gab es noch 2 amerikanische Beiträge, die hinzukamen, Josephine und Jo. Sind die Filme mögliche Kandidaten für heute Abend, für die Bären?
Nein, ganz und gar nicht. Und ich denke auch, das zeigt auch, wie das US-amerikanische Kino sich auf dieser Berlinale präsentiert hat. Also wir hatten zum einen gestern Josephine, immerhin der Sundance-Gewinner. Das war eine herbe Enttäuschung, ein Film, der ein traumatisiertes Kind ins Zentrum stellt, aber daraus eher so manipulatives Gefühlskino macht. Da werden Motive bemüht, die sehr klischeehaft, auch mechanisch gewirkt haben. Das ist natürlich schade, weil das Thema sehr sensibel war. Der zweite Film, schon interessanter, eine Dokumentation, Yo, heißt er, eine ja sehr verschrobene, kreative Annäherung der Regisseurin an eine alte Freundin, eine wilde Frau, die die Schweiz als kleines Kind verlassen hat und in den USA als Hippie glücklich werden wollte. Das ist ein sehr sympathischer Film, der immer wieder so Motive wie Erinnerung, Trauer und weibliche Selbstbestimmung sehr kreativ erzählt. Da könnte ich mir vorstellen, dass er für den einen oder anderen Preis in Erwägung gebracht wird. Aber beide Filme spielen keine Rolle, wenn es um den Goldenen Bären geht.
Josephine ist einer von vielen Familienfilmen in diesem Jahr. Gibt es da denn ernsthafte Kandidaten unter den vielen Familienfilmen?
Ja, ich denke da vor allem an We Are All Strangers von Anthony Chen aus Singapur. Das ist ein tolles Melodram, das über viele Jahre eine Familie betrachtet, die durch unterschiedliche Höhen und Tiefen geht. Und wie in einem späten Fassbinder-Film hatte ich das Gefühl, wird hier diese Familiengeschichte immer auch als Brennpunkt einer unfairen Gesellschaft erzählt. Ja, die gesellschaftlichen Aufstieg blockiert. Familie ist immer auch eine Klassenfrage, immer auch Migrationsgeschichte, immer auch politischer Mikrokosmos. Und wie das der Regisseur mit sehr viel emotionaler Präzision erzählt, das war schon herausragend, wie überhaupt dieses Familienthema sich wirklich durch fast alle Themen und Felder gezogen hat. Nur bei Anthony Chen war die Familie aber ein Raum von sozialen Rollen. Das war leises Kino, aber es hatte dann doch schon eine emotionale Sprengkraft.
Leises Kino, sagst du, das ist ja gerade genau der Punkt, um den es geht bei der Berlinale. Es gibt die Leute, die sagen, da sind zu wenig große Namen, zu wenig Glamour im Wettbewerb, und es gibt eben die, die sagen, das leise Kino, das ist aber das Wirkliche, und das kann man in Berlin sehen. Intendantin Trisha Tuttle hat das ähnlich ausgedrückt. Sie hat gesagt, es gebe besondere darstellerische Leistungen, die man sonst nicht so sehen würde. Ist das tatsächlich so?
Ja, es gab sehr viele schauspielgetriebene Filme, weil es auch immer Ensemblefilme waren. Da war es ja auch leicht, sich für einen Schauspieler, eine Schauspielerin hervorzutun. Aber wenn ich meine Augen schließe, muss ich sagen, dass ich immer Sandra Hüller sehe, immer wieder zu ihr zurückkehre, zu ihrer Performance der Rose in Markus Schleinzers Film. Hüller spielt diese Frau in Männerklamotten, die eine kurze Utopie erleben darf, nie gefällig. Ja? Sie lässt immer ein Geheimnis stehen. Und das ist vielleicht das Mutigste, was Schauspiel heute leisten kann. Und sie hat das verkörpert wie keine andere auf diesem Festival.
Dass deutsche Regisseure den Goldenen Bären gewonnen haben, das ist schon eine Zeit lang her, mehr als 20 Jahre. In diesem Jahr gibt es 3 Chancen für deutsche Filme. Gibt es da tatsächlich realistische Hoffnung?
Ja, den einen oder anderen Bären, den wünsche ich mir fürs deutsche Kino, sei es für den Politthriller von Ilka Çatak, Gelbe Briefe über Meinungsfreiheit in einem Familienmosaik oder eben etwas ganz Besonderes von Eva Trobisch. Das war Kino auf Augenhöhe mit den internationalen Kolleginnen und Kollegen. Man sollte es nicht ganz ignorieren, denn das deutsche Kino hat wirklich gezeigt, dass es ganz gut erzählen kann.
Wie es ausgeht, erfahren wir heute Abend. Patrick Wilinski war das aus Berlin. Die Bären werden dort auf der Berlinale heute Abend vergeben. Vielen Dank. Gestern Abend schon machte in Berlin das Staatsballett die Bühne frei für die jungen Mitglieder seiner Kompanie. Gut, es war nicht tatsächlich die große Bühne des Opernhauses, getanzt wurde in der Tischlerei, aber das ist ja vielleicht auch ein angemessener Ort für Experimente, für kurze Arbeiten, an denen sozusagen noch gefeilt und gebastelt wird. Wiebke Hüster hat gestern 11 Arbeiten der Next Generation gesehen, so heißt die Plattform für choreografische Versuche von Tänzerinnen und Tänzern des Staatsballetts Berlin.
Gustavo Schalups Choreografie Ao Teulado By Your Side eröffnet den Abend. Überraschend romantisch entfaltet sich der Tanz von 3 Frauen in fließenden weißen Kleidern und auf Spitze. Aber der gleichfalls in Weiß auftretende Mann in diesem Quartett macht klar, dass es hier um den künstlerischen Schaffensprozess, um die Umsetzung von Ideen in Bewegung selbst geht. Was ist Romantik? Was Abstraktion im Tanz? Es ist gar nicht möglich, 4 Menschen miteinander tanzen zu sehen, ohne ihre Beziehungen zu interpretieren. Wer ist in welcher Absicht an wessen Seite, wie es im Titel heißt? Wie Gustavo Schalup zwischen seinen 3 Tänzerinnen auf der Bühne erscheint, schlägt immer neue Beziehungstöne an und erinnert dabei bewusst an ein fast 100 Jahre altes neoklassisches Meisterwerk Georges Balanchines, das Ballett Apollon Musagette von 1928. Ein jugendlicher Gott Apoll wird von den 3 Musen der Poesie, des Schauspiels und des Tanzes in seine Berufung, die Künste, eingeführt. Schalup ist abstrakter als Balanchine, auch das zu Recht. Balanchine selbst hat sein Werk immer wieder überarbeitet und immer weniger mythologisch gestaltet. Ein Rest dieses geheimnisvollen Motivs, der Erzählung vom Ursprung der Kunst, schwingt jedoch auch in Gustavo Schalups zeitgenössischem, sehr musikalischem Spitzentanz noch mit. Der in Brasilien geborene und ausgebildete Tänzer ging nach Europa, um an der Akademie Princesse Grasse weiter zu studieren. Seine Karriere als Tänzer beginnt 2017 beim Ballett Zürich und führt ihn über das Ballett der Semperoper in Dresden, dann 2023 ans Staatsballett Berlin, wo er einen Vertrag für das Corps de Ballet, also als Gruppentänzer, bekommt. Mit Bruna Cantaniede, Yuka Matsumoto und Vera Segova bildet er ein schönes solistisches Ensemble für sein eigenes, starkes, kurzes Werk. Die Faszination für das Publikum der Tischlerei besteht auch darin, die Staatsballett-Tänzer hier aus nächster Nähe zu beobachten, jedenfalls viel näher als auf den großen Berliner Opernbühnen. Sie tanzen in allen Choreografien beeindruckend. Noch beim Applaus spürt man den Zusammenhalt und eine Komplizenschaft aller Beteiligten. Leroy Mokattel, die Nonnenbinäre aus Südafrika stammende fantastische Tänzerin, hat mit Sisters Keeper das andere faszinierende Gruppenstück geschaffen. Unter den 8 Tänzerinnen und Tänzern ist auch Gustavo Schalup. Es ist ein düsteres, García Lorca-haftes Familienensemble, zu dem die teils mit Samt umhängen und mit schwarzen Hüten bedeckten Tänzer zusammenkommen. Alltagshandlungen wie das zärtliche Haarewaschen in einer Schüssel am Boden sind in die Choreografie dieses Tanztheaters eingeschlossen, wie narrative Verkapselungen. Hinten steht eine schwarze Schneiderpuppe neben einem Tisch, auf dem ein Totenschädel liegt. Carpe diem, ringe der ablaufenden Zeit ab, was du kannst. Filippo Paganis, Virtuos von Matthew Knight und Alizée Cicre getanztes Duett, verwandelt ein verliebtes Paar in wenigen Minuten in einen Beziehungsalbtraum, in dem sich der Mann als gewalttätiger Psychopath herausstellt, der die entsetzte Frau im Nacken packt. At Last ist ein so gekonntes wie beklemmendes Stück. Filippo Pagani, Gustavo Chaloup und Leroy Mokattel zeigen die vollkommensten Arbeiten an diesem abwechslungsreichen Abend. Ein Superformat, bei dem alle Stücke sehenswert sind.
Wiebke Hüster über Next Generation, ein Format für choreografische Versuche junger Tänzerinnen und Tänzer des Staatsballetts Berlin. In Freiburg gab die Schauspielerin und Nestroy-Preisträgerin Julia Riedler ihr Debüt als Regisseurin. Und zwar gleich mit einem Klassiker, Shakespeares Hamlet, also oberstes Fach. Drama, Tragödie, Mord und Totschlag in der Familie, Machtwille und Schuld, Liebe und Intrige und sprichwörtliche Verse. Sein oder nicht sein, der Rest ist Schweigen. Michael Lages hat diesen Hamlet gesehen und findet, er ist so überzeugend wie lange keiner mehr.
Geister haben's gut, sie haben's hinter sich und sind schon tot. Jetzt schauen sie denen zu, die noch ums Überleben ringen. So fokussiert sich das Freiburger Team um Regisseurin Julia Riedler und Dramaturgin Anna Goya zu Beginn auf die bekannte Geschichte, die ja auch im Original gar nicht mit der Titelfigur beginnt, sondern mit Hamlets bestem Freund, mit Horatio. Der bekommt als erster den, Achtung, Geist von Hamlets totem Vater zu sehen.
Ihr denkt vielleicht, ich bilde mir was ein und weigert euch daran zu glauben, an dieses Schreckensbild, das ich zweimal sah. Deswegen habe ich euch hierher gebeten.
Und so liegt die fundamentale Idee für den Freiburger Hamlet eigentlich ganz nahe. Wie, wenn sich dieser Freund von früher, dieser Horatio, danach auch noch in Hamlets Geist hineinfantasieren könnte. All die aus dem Stück, die irgendwann im Laufe des Spiels Geister, also tot sein werden, Hamlets unglückliche Freundin Ophelia etwa oder die Herren Rosenkranz und Güldenstern, bitten Horatio genau darum. Du kennst deinen Freund doch am besten, also mach uns bitte den Hamlet. Nur eine kleine Weile verstört die Idee, dann funktioniert sie ausnehmend gut. Denn alle Unsicherheiten, alles Zögern und Zaudern, auch all die überhaupt nicht zielführenden Handlungen des Dänenprinzen bekommen so ein neues und ganz anderes Fundament. Denn es ist ja gerade nicht Hamlet selber, der etwa auf der Suche nach Rache für den ermordeten Vater die völlig unschuldige Ophelia opfert. Es ist ja immer auch Horatio, der sich zu erinnern versucht, wie der Freund wohl handeln würde. Und dabei macht er naturgemäß ständig Fehler. Mit einem Ensemble von gerade mal 4 Geistern kommt der Abend von Beginn an aus. Rosenkranz und Güldenstern übernehmen auch die Rollen von Königin und König. Ophelia imaginiert sich auch in den eigenen Vater Polonius hinein. Darüber hinaus ist diese Hamlet- bzw. Horatio-Fantasie stark verdichtet. Viele Passagen, auch berühmte Monologe, sind großräumig gestrichen. Ophelias Bruder Laertes etwa kommt nicht vor. Und von ihrem wachsenden Wahnsinn aus Verletztheit bleibt ein Lied. Auch die Totengräber später fehlen. Dafür aber gehört der Sein- oder Nicht-Sein-Monolog jetzt nicht nur Hamlet, sondern zu Teilen auch Ophelia. Und als König Claudius, so sieht das üblicherweise aus, im Dom nicht beten und bereuen kann, wird er hier, wie in einer Zirkusshow, von Horatio Hamlet zersägt. Das ist ein schräges, witzig-grobes Schreckensspiel. Immer wieder, das ist deutlich zu spüren, haben Julia Riedler und das Team den vertrauten Text Wort für Wort und Satz für Satz auf die jeweilige Tauglichkeit fürs Quartett der Geister überprüft. Was passt am besten zu wem? Das ist hier die Frage. Dieser Hamlet oder Horatio, wie die Freiburger Version ja auch heißen könnte, ist Musterbeispiel und Lehrstück zugleich für kluge und mutige Dramaturgie. Stefan Britzes Bühne spielt mit fallenden Vorhängen und wenigen Details, wie der Kiste für den zersägten König, Sophie Rebles Kostüme, vermischen effektsicher die Geschlechter, vor allem aber fächert das wirklich hinreißende Ensemble die Profile der Geister auf. Emma Petzet, die sich mit gelben Handschuhen vom ruppigen Punk-Baby Ophelia in Papa Polonius verwandelt, Hale Richter als kurzberockte Glitzerkönigin mit Turmperücke und Urs-Peter Halter als König Claudius, der sich noch im Untergang verzweifelt um Form und Haltung bemüht, vor allem aber begeistert Nadine Geiersbach mit all den brüchigen Facetten, die sich aus Doppelspiel und Selbstgespräch von Hamlet und Horatio ergeben.
Horatio, ich bin tot. Du lebst, um Hamlet zu erzählen. Der Rest ist Schweigen.
Hamlet, wie Hamlet bestimmt noch nie zu sehen war. Ein Highlight der Saison.
Michael Lages über Hamlet nach Shakespeare, muss man vielleicht sagen, inszeniert von Julia Riedler in Freiburg. Schönheit liegt im Auge des Betrachters, heißt es, aber dennoch gibt es Konventionen, was schön sei. Und es gibt die Überzeugung, das Äußere habe eine Verbindung zum Inneren. Das Schöne also, das sei auch wahr und gut und das Hässliche eben nicht. Tizian hat das Kinn Kaiser Karls V. im 16. Jahrhundert deshalb deutlich hübscher gemalt, als der Habsburger Vorbiss in der Realität aussah. Ein Herrscher, zumal ein so mächtiger wie Karl V., in dessen Reich die Sonne niemals unterging, der musste schön sein. Das war die gängige Vorstellung. Wie solche Vorstellungen die Bilder der Renaissance beeinflusst haben und die Bilder die Vorstellungen, das untersucht das Beaux-Arts in Brüssel in seiner aktuellen Ausstellung. Anja Reinhardt hat sie gesehen.
Die Haare üppig und blond gelockt, die Haut schimmernd weiß und die Lippen kirschrot, die Figur anmutig und schlank. So lässt sich die ideale Frau in der Renaissance beschreiben, wenn wir den Bildern glauben. Von Tizian, Bordone oder Botticelli. Die Schönheitsvorstellung hier ist eine, die vom männlichen Blick geprägt ist, und sie ist auch nicht besonders divers. So Zoe Gray, die Ausstellungsdirektorin des Kunstzentrums Beaux-Arts in Brüssel. Diese Vorstellung wird in der Schau als genau das gezeigt, was sie ist, beziehungsweise historisch war, ohne dass sie moralisch hinterfragt wird. Und das ist eine Stärke der Ausstellung, denn die Kuratorin und ihr Team trauen den Besuchern zum Glück zu, die Renaissance-Bilder in ihrer Zeit zu verorten. Als wertvolle Zeitkapsel, wie Gray meint.
We thought it was an extremely valuable kind of time capsule to present here at Beaux-Arts, but it also many of the works raise a lot of questions.
Viele Werke würden auch Fragen aufwerfen, sagt sie, zum Beispiel in der sehr erkenntnisreichen Gegenüberhängung venezianischer und florentinischer Porträts von jungen Frauen im 16. Jahrhundert. In Florenz wurden die Damen formal streng gemalt. Ihre Schönheit umgibt ein Hauch von Ewigkeit. In Venedig, bei Tizian, Veronese und vor allem bei Paris Bordone sind die Wangen rot erhitzt, die prallen Brüste liegen frei, die pure Verführung. Dieser lustvollen Sinnlichkeit kann man sich als Betrachter kaum entziehen. Bordone malt aber auch ihre Vergänglichkeit, mit einer blühenden Frau im Vordergrund und ihrer älteren Magd im Hintergrund, die mahnend einen Spiegel als Vanitas-Motiv hält.
Also all the stereotypes of who's the beautiful one and who's the less beautiful one, but also that then serve as a sort of a Vanitas type of image.
Stereotype, die bis heute gelten. Dass neben der geballten Schönheit auch die Hässlichkeit oder besser das Groteske und Absurde sehr viel Raum bekommt, ist eine weitere Stärke der Ausstellung. Denn es ging nicht immer nur um Bellezza und Brutezza als moralische Kategorie oder um die Betonung der Schönheit durch ihr Gegenteil, sondern auch um einen frühen Realismus, der die Abweichung vom Ideal zeigte und dem Thema damit auch etwas ungeahnt Heiteres gibt. Die Hässlichen saufen und grölen, ihnen ist eh alles egal, wenn die Falten zahlreich sind, das Gesicht schief und der Geldbeutel klamm. Aber eine alte Frau, die immer noch Sex haben will, Das gehört sich nun wirklich nicht. Der Antwerpener Jan Massies bemüht in seinem Gemälde mit dem Titel »Eine fröhliche Gesellschaft« die gängigen Codes seiner Zeit. Ein leerer Krug, der gefüllt werden soll, und der gereckte Finger des Mannes hin zum Krug bedürfen keiner Erklärung mehr.
It was clearly less risky as an artist to portray.
Als Künstler war es eindeutig einfacher, Menschen mit weniger Macht als hässliche darzustellen, als einen Herzog oder König auf diese Weise zu porträtieren. Es gibt also definitiv Hinweise auf Machtverhältnisse darin, wer auf welche Weise dargestellt wird.
Scales of power in who gets depicted in which ways.
In der Schönheit als göttlicher Ordnung manifestiert sich der Herrschaftsanspruch. Deswegen musste sie auch mathematisch messbar sein. Die Theorie dazu lieferte unter anderem der Italiener Leon Battista Alberti in seinem Traktat De Pictura. Die Logik dahinter lässt sich auch als kosmetischer Eingriff verstehen, wenn Mächtige wie Kaiser Karl V. Mit geglätteten Zügen abgebildet wurden. Reale Kosmetik gab es damals natürlich auch schon. Pasten, Tinkturen, künstliches Rot auf Wangen und Lippen. Allerdings nicht immer optimal für die Haut. Einige der Kosmetika führten tatsächlich zu Missbildungen und Hautschäden, da sie voller Blei und Quecksilber waren. Das ist wohl die Ironie des Strebens nach Schönheit, wenn man auf die Folgen schaut. Und heute nicht anders, wenn mit Botox oder Silikon, nun ja, verschönert wird. Das Motiv des alten Lüstlings, der sich jugendliche Schönheit kauft, Lukas Cranach Vater hat das mehrfach gemalt, auch das ist immer noch erschreckend aktuell. Eine mit offensichtlicher Freude am Thema kuratierte Ausstellung, üppig ausgestattet mit Dürer, Leonardo da Vinci oder Giambologna, deren Verweise in die Gegenwart selbsterklärend sind.
Anja Reinhardt über Bellezza e Brutezza, Schönheit und Hässlichkeit, einer Ausstellung im Brüsseler Beaux-Arts. Den Krieg, den sehen wir jeden Tag in den Nachrichten, aber die Bilder und Berichte, die sind kaum geeignet zu vermitteln, was im Krieg geschieht. Das versucht die Produktion War Diaries. Sie basiert auf Tagebüchern von Nadia und Uri, geschrieben nach dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. Nadia und Uri sind Schauspieler, sie gibt es wirklich. Und sie haben aus ihren Tagebüchern ein Theaterstück gemacht, das nun in Tel Aviv gezeigt wird. Bettina Meyer.
Es ist der 7. Oktober 2023 in Tel Aviv. Nadia Migdal und Uri Fahndrich sind zu Hause mit ihrer 4 Monate alten Tochter. Die Familie wird aus der Idylle gerissen. Die Hamas hat Israel überfallen. Uri wird nach Gaza eingezogen. Im Habayit-Theater in Tel Aviv erleben die Zuschauer 4 Monate Reservedienst aus 2 Perspektiven. Die des Reservisten Uri und seiner deutschen Frau Nadja, die mit dem Baby allein zu Hause zurückbleibt.
Er meinte, ich muss mir noch keine Sorgen machen. Ich bin auch ziemlich neben mir, ehrlich gesagt. Und ich bin jetzt einfach alleine. Das ist irgendwie alles total verwirrend und überfordert gerade.
Eine dunkle Bühne, ein Lichtkegel. Angst übermannt Nadja im Bunker allein mit Kind. Die Aufnahmen sind echt, so wie die Geschichte des Stücks Kriegstagebücher, das in 3 Sprachen aufgeführt wird. Nadja und Uri spielen sich selbst. Und das, was ihnen nach dem 7. Oktober passiert ist, erzählt Schauspielerin Nadia Migdal.
Uri hat immer gesagt, Helden kommen in Särgen zurück. Schrecklich, ich habe diese Angst einfach gehabt, davor irgendeinen Anruf zu bekommen, dass er verletzt ist oder schlimmer. Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ich habe mir nie träumen lassen, dass ich irgendwie in eine Situation komme, in der Krieg in meinem Leben eine aktive Rolle spielt und dass er jetzt kämpfen muss. Damit habe ich sehr gerungen.
Nadja und ihr Mann haben getrennt Tagebücher geführt. Sie dienten als Vorlage. Uri war in einem der ersten Panzerfahrzeuge, die in den Gazastreifen fuhren. 80 Soldaten befehligte er. Direkt an der Front kämpfte er in einer Einheit, die Häuser und Tunnel sprengt.
In this first week I was shot at by Hamas. I can't say how many times.
In der ersten Woche hat die Hamas so oft auf mich geschossen, dass ich nicht mitgezählt habe. Du kriechst im Dunkeln und hörst die Kugeln pfeifen, wie der Soundtrack eines Kriegsfilms, der nicht aufhört. Ich musste tote Soldaten bergen.
I carried soldiers' bodies.
In Gaza gibt es keinen Alarm. Du weißt erst nach dem ersten Einschlag, dass sie mit Artillerie auf dich schießen.
Is after the first one hits. Then you know they're shooting artillery.
Ich werde nicht sterben!
Woher weißt du das?
Einmal bringt ein Kurier Nadja weiße Blumen an die Haustür,
eine Todesnachricht?
Menschenstern!
Im Theaterstück verschwimmen Todesangst und die Angst vor dem Auseinanderbrechen der Familie, einer heilen Welt, die seit dem 7. Oktober aus den Fugen gerät. Mit jedem Tag, an dem Nadja nicht mit Uri sprechen kann, weil Handys in Gaza nicht erlaubt sind, entfremdet sich das Paar.
Der einzige Weg, die Kontrolle über die Situation wiederzuerlangen, ist zu trennen.
Wieder zu Hause habe er sich gefühlsmäßig zurückgezogen, sei leicht reizbar gewesen, erzählt Uri Fahndrich.
Then you go to your normal life, you're still in the survival mode.
Wenn du wieder in deinem normalen Leben bist, bist du im Überlebensmodus. Wenn ich in Tel Aviv Fahrrad fahre, scanne ich alles um mich herum nach Gefahr ab. Wer schießt auf mich? Ein Krieg tut einer Beziehung nicht gut.
A war doesn't do good for the relationship, let's say.
Dass er den ersten Zahn seiner Tochter nicht mitbekam, sie ihn nicht wiedererkannte, die Sorge um die Kameraden und Schuldgefühle, weil er Palästinenser sterben sah, all das nagt an Uri. Ein Jahr lang nach seinem Einsatz konnte Uri nicht arbeiten. Das Erlebte holt ihn immer wieder ein. Eine Therapie hilft bei der Verarbeitung und es hilft, auf der Bühne zu stehen, sagt Nadja Migdal.
Wenn man durch so viel durchgegangen ist in so einer kurzen Zeit und man das übersteht, habe ich das Gefühl, dann schweißt einen das ganz schön krass zusammen. Also ich wüsste irgendwie nicht, was jetzt kommen könnte, was uns irgendwie jetzt noch umhauen kann.
War Diaries auf der Bühne in Tel Aviv. Und wir schauen jetzt nochmal zur Berlinale. Dort wurden heute nämlich schon die Panorama-Publikumspreise vergeben. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Nicole Strecker.
In dieser Sektion kürt das Publikum jeweils einen Spiel- und einen Dokumentarfilm. Weit über 26.000 Kinobesucher haben sich in diesem Jahr an der Abstimmung beteiligt. Gewonnen hat der Film Staatsschutz von Faraz Shariat über eine Staatsanwältin, die rechter Gewalt in Ostdeutschland entgegentritt. Und als bester Dokumentarfilm wurde Traces ausgewählt. Der Film von Alisa Kowalenko und Marisia Nikityk porträtiert ukrainische Frauen, die sexuelle Gewalt durch russische Soldaten erlebt haben. Das Moskauer Gulag-Museum ist vor gut 25 Jahren eigentlich dafür eingerichtet worden, das Netz von Straf- und Arbeitslagern sowie die Menschenrechtsverletzungen während der Sowjetzeit zu dokumentieren. Bereits 2024 ist das Museum von den russischen Behörden allerdings geschlossen worden, angeblich aus Brandschutzgründen. Jetzt wurde bekannt, dass die Gulag-Ausstellung komplett abgebaut und ersetzt wird durch eine Schau über Nazi-Verbrechen im Zweiten Weltkrieg und den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland. Stalins Terror kommt nicht mehr vor, offenbar eine weitere geschichtsklitternde Maßnahme zur Rehabilitation der Sowjetunion im öffentlichen Bewusstsein. Auf die Basilika Sagrada Familia in Barcelona wurde gestern die Turmspitze und ein fast 100 Tonnen schweres begehbares Kreuz aufgesetzt. Damit ist die Kirche von Antoni Gaudí nun über 170 Meter hoch. Und seit gestern zählt das Œuvre des vor 100 Jahren gestorbenen katalanischen Architekten eines mehr. Dabei handelt es sich um ein dreistöckiges Wohnhaus, das wegen seiner kunstvollen Architektur ein wenig an eine Kirche erinnert und abseits in einem Wald am Fuße der Pyrenäen liegt. Der Bau konnte nun final Gaudí zugeschrieben werden.
Dieses Werk ist eine Synthese von Gaudís damaligem Verständnis von Architektur. Die Formen, die sich an die Natur anlehnen. Er hat hier an einem Ort gebaut, an dem er sich völlig frei fühlen konnte, für sein eigenes, modernes Verständnis von Architektur.
So Architekturprofessor Galdric Santana, der den Bau 2 Jahre lang untersucht hat und nun bestätigte, die Entwürfe stammen von Gaudí. Der Schweizer Pop-Art-Künstler Peter Stempfli ist tot. Ende der 50er Jahre siedelte er aus der Schweiz nach Paris über. Dort faszinierte ihn die Werbeästhetik der Plakatwände in der Pariser Metro. Er griff sie in seiner Kunst auf. Später wurde er vor allem für seine von Autoreifenprofilen inspirierten Bilder bekannt. Das Motiv variierte er immer wieder und schuf aus den Zickzacklinien abstrahierte minimalistische Kompositionen. 1967 gestaltete er den Schweizer Pavillon auf der Biennale. Jetzt ist Peter Stempfli mit 88 Jahren gestorben.
Die Kulturmeldung mit Nicole Strecker. Dankeschön. Der CDU-Parteitag in Stuttgart, das Urteil zu Donald Trumps Zöllen und die Folgen für die EU-Politik, das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.